Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Daniel Heinrich, guten Abend. Gewitter, Starkregen, Orkanböen haben in Teilen Deutschlands für schwere Schäden gesorgt. Der Deutsche Wetterdienst hatte Unwetterwarnungen für Teile Nordrhein-Westfalens, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Baden-Württemberg ausgesprochen. Wir blicken gleich auf die Schäden, die aktuelle Lage. Seit Wochen gehen Bilder des Stahlwerks Azovstal in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol um die Welt. Das Werk war das letzte Stück der strategisch wichtigen Stadt im Südosten der Ukraine, das noch nicht komplett unter russische Kontrolle gewesen war. War deswegen, weil nach russischen Angaben vor wenigen Stunden sich alle Kämpfer in dem belagerten Stahlwerk ergeben haben. Wir berichten gleich über die Ukraine. Die G7-Finanzminister, auch das damit zusammenhängend, haben weitere Milliardenhilfe für das Land, für die Ukraine angekündigt. Und der Bundesrat gibt grünes Licht, unter anderem für das 9-Euro-Ticket für den ÖPNV und vergünstigte Spritpreise im Sommer. All dies Themen dieser Sendung, die um kurz vor Mitternacht wie immer mit dem Blick auf die Pressestimmen von morgen endet. Blick aber zunächst auf den Westen der Republik nach Nordrhein-Westfalen, unter anderem Lippstadt, Paderborn, Krefeld, nur um einige Orte zu nennen. Nordrhein-Westfalen, so hat es zumindest den Anschein gehabt, im Verlaufe des Abends ist besonders hart vom Extremwetter der vergangenen Stunden getroffen worden. Felicitas Böselager ist unsere Korrespondentin in NRW. Frau Böselager, welche Berichte haben Sie denn über Schäden, Verletzte, möglicherweise sogar Tote?
Ja, mit dem Blick auf unser Nachbarbundesland Rheinland-Pfalz, dort ist ein Mensch, ein 38-jähriger Mann, ums Leben gekommen, der in einen überfluteten Keller gegangen ist und dort einen Stromschlag bekommen hat. Aus Paderborn in Nordrhein-Westfalen werden bis zu 40 Verletzte gemeldet. Von ihnen sollen 10 Menschen schwer verletzt sein. Paderborn wurde mutmaßlich, so muss man das sagen, weil das noch nicht bestätigt ist, von einem Tornado getroffen. Das berichten die Menschen dort vor Ort. Der Deutsche Wetterdienst prüft diese Meldung aber noch. Ob es ein Tornado war oder nicht, die Verwüstung in Paderborn jedenfalls ist groß. Es wurden Dächer abgedeckt, Scheiben eingedrückt, zahlreiche Bäume sind umgestürzt. Die Polizei berichtet, dass der Sturm in einem Gewerbegebiet Dächer von Hallen abgerissen hat und dass die Bleche dieser Dächer und die Dämmung dieser Dächer dann kilometerweit geflogen sind. Und auch in Lippstadt, das haben Sie ja eben auch schon erwähnt, das ist circa 35 Kilometer von Paderborn entfernt, berichtet die Feuerwehr von einem Tornado. Auch das muss noch geprüft werden. Also da muss man sagen, es war mutmaßlich ein Tornado. Und auch hier zeigt sich ein Bild der Verwüstung, Bäume, die auf Autos gekracht sind, zerborstene Scheiben, so heißt es. Aber sonst heißt es aus dem Innenministerium in NRW, wohl keine anderen Orte so stark betroffen wie Lippstadt und Paderborn. Auch in Rheinland-Pfalz und im Saarland gab es zwar vereinzelt umgestürzte Bäume, aber nicht solche Verwüstungen, obwohl es auch dort heftig gewittert hat. Und wer heute mit der Bahn unterwegs war, der hat es gemerkt, da gab es zum Teil lange Verspätungen. Das lag daran, dass Bäume und Äste auf Gleise geweht wurden.
Sie haben das Innenministerium schon angesprochen, unter anderem der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul, CDU, hatte im Vorfeld zur Vorsicht geraten. Die katastrophale Flut im vergangenen Jahr, sie steckt vor allem vielen Menschen im Westen Deutschlands noch in den Knochen, hinkt der Vergleich.
Ja, also das persönliche Unglück von betroffenen Menschen, das lässt sich nicht gegeneinander aufwiegen. Aber das Ausmaß der Zerstörung insgesamt, das war bei der Flutkatastrophe im vergangenen Jahr, jedenfalls Stand heute, doch deutlich größer. Andererseits kann so ein Unwetter, erst recht, wenn es sich jetzt wirklich um einen Tornado gehandelt hat, schlicht lebensgefährlich sein. Und davor muss man dann ja auch warnen. Und das scheint auch in diesem Fall deutlich besser gelaufen zu sein als im vergangenen Jahr. Man konnte das in den vergangenen Tagen gut beobachten und auch heute sehen, dass die Behörden gelernt haben aus den Fehlern des vergangenen Jahres. Also die Kommunikation hat viel besser funktioniert, die Warnungen kamen, sofern sich das heute Abend schon gut beurteilen lässt, an den richtigen Stellen an. Die Einsatzkräfte waren alle in Alarmbereitschaft. Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz in NRW hat sehr konkrete Hochwasserwarnungen rausgegeben. Die waren nicht alarmierend, diese Meldungen, zum Glück muss man sagen, aber sie waren eben sehr hilfreich, um die Lage einschätzen zu können, nicht zuletzt auch für die Berichterstattung und so auch eben die Hinweise des Innenministers, die Sie angesprochen haben. Er hat gesagt, dass Menschen drinnen bleiben sollen, dass man auf Sirenen achten soll, dass man die eigene Warn-App auf dem Handy checken soll. Also das waren sehr konkrete Anweisungen, solche, die es vergangenes Jahr eben nicht gab.
Ein kurzer Blick, Frau Böselager, noch auf die kommenden Stunden im Laufe der Nacht. Sollen auch andere Teile Deutschlands getroffen werden, sind schon betroffen, welche insbesondere?
Ja, in der Nacht zieht das Gewitter dann nach Süddeutschland weiter. Aber da ist die Unwettergefahr nur lokal, heißt es vom Deutschen Wetterdienst. Dann zieht das Gewitter weiter nach Polen und soll sich wieder beruhigen. Vereinzelt kann es im Osten Deutschland noch gewittern. Aber mit so schweren Gewittern wie jetzt hier im Westen ist nicht mehr zu rechnen. Erstmal jedenfalls am Montag kommt dann ein neues Tief. Das kommt aus Südwesten über Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Und da kann es wieder zu überfluteten Kellern und herabfallenden Ästen kommen.
Felicitas Böselager berichtete, wie es sich anfühlt, mit den Folgen von Extremwetter umzugehen. Darüber kann ich nun mit Rolf Schmidt sprechen, Bundespolizist, derzeit Abgeordnet ins Ahrtal. Seit der Flutkatastrophe so etwas wie der Sprecher von Marienthal. Das ist ein kleiner Weiler, ganz malerisch gelegen im eben erwähnten Ahrtal im Norden von Rheinland-Pfalz. Guten Abend, Herr Schmidt.
Schönen guten Abend.
Zahlreiche zerstörte Dächer, entwurzelte Bäume, demolierte Autos, nicht zuletzt Meldungen über Verletzte. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie solche Berichte hören?
Nun gut, ich kann es ganz einfach abkürzen. Nichts von dem hat uns Gott sei Dank hier im Ahrtal heute getroffen. Wir hatten einen kräftigen Regen, wir hatten ein paar kleine Blitze und auch ein wenig Donner, aber außer größeren Pfützen ist hier im Ahrtal nichts passiert, zumindest im Großraum Marienthal.
Der Laie, in dem Fall ich, könnte versucht sein zu fragen, kommen da Erinnerungen an den vergangenen Sommer hoch?
So wie ich es im Ahrtal mitbekomme, ja, es gibt Leute, für die ist das ganz, ganz schwer. Ich persönlich kann dazu sagen, ja, wir haben jedes Jahr Gewitter, wir hatten auch schon mal ein Hochwasser. Ich glaube aber, dass das Ganze nicht vergleichbar ist mit dem, was wir im letzten Sommer hatten, weil das war kein Hochwasser, das war auch kein Gewitter, es war eine Flut. Und eine solche Flut hat es in den vergangenen Hunderten von Jahren zwei-, dreimal gegeben, aber das ist nicht vergleichbar mit dem, was im Moment hier passiert. Von daher sehe ich das, genauso wie die meisten Mitbewohner hier im Tal, für mich sehr entspannt.
Sie haben mir das im Vorgespräch gesagt, Sie sind vom Marktplatz gerade gekommen, um sich mit mir jetzt zum Interview zu verabreden. Nehmen Sie uns doch mal mit in die Köpfe der Leute, wenn Sie mit denen reden. Gerade auch, wenn es Warnungen über solche Extremwetter gibt, wie in den vergangenen Tagen, Stunden. Wie gehen die Leute da aus Ihrer Sicht damit um, bei Ihnen vor Ort?
Also ich glaube, insgesamt relativ entspannt. Wir unterhalten uns darüber, vor allen Dingen, wenn dann Botschaften gegeben werden. Wir bieten jedem Bewohner an, dass er 10 Sandsäcke haben darf und die kann er abholen. Was mich so ein klein bisschen stört, ist, dass von außerhalb, gerade in den sozialen Netzwerken, und das ist mit Sicherheit lieb gemeint von vielen Helfern, die dann versuchen, hier ins Tal Einfluss zu nehmen. Ich glaube, wir können ganz gut hier im Tal miteinander umgehen, ohne dass dort von außen versucht wird, Einfluss zu nehmen. Ja, der ein oder andere hat ein Problem damit, auch in diesem Tal und auch mit solchen Meldungen umzugehen. Und das tut dem einen oder anderen mit Sicherheit auch sehr, sehr weh. Aber wir dürfen alle nicht eins vergessen. Wir haben hier vor einem Jahr eine Extremsituation gehabt, die so nicht jedes Jahr vorkommen wird. Und wir dürfen ganz einfach nicht hingehen und bei jeder Unwetterwarnung jetzt zu glauben, das wird jetzt wieder auf uns zukommen. Und ich hoffe, dass wir hier im Tal weiterhin besonnen bleiben. Und meine Wahrnehmung, zumindest hier bei mir im Ort, ist, dass das fast alle tun.
Ich höre so ein bisschen bei Ihnen raus, die sozialen Netzwerke spielen da schon eine negative, forcierende Rolle, richtig?
Ja, das sehe ich genau so, weil wenn dann eine Kommune nicht genug Sandsäcke füllt, dann wollen private Helfer noch mal mehr Sandsäcke füllen. Und ob das zielführend ist, ich glaube es nicht.
Sie haben die Ahr angesprochen oder wir sprechen über die Ahr. Für diejenigen, die diesen schönen Fluss nicht kennen, das kurze Beschreibung. Eigentlich ein ganz kleiner, ein ganz beschaulicher Fluss und im vergangenen Jahr bis zu 7 Metern angeschwollen. Häuserwände wurden weggerissen, 134 Menschen sind gestorben. Wie ist das denn heute bei Ihnen? Gibt es da eine gewisse Art von Alltag in der Katastrophe, in der Nachbearbeitung der Katastrophe?
Natürlich gibt es den Alltag. Der Alltag sieht darin aus, dass die Betroffenen versuchen zurzeit, ihre Häuser wieder aufzubauen, die Firmen und vor allen Dingen auch die Handwerker zu bekommen, um die Häuser wieder fit zu machen. Aber ich sehe auch eine ganz tolle Dynamik im Tal von ganz, ganz vielen Menschen, die sagen, wir wohnen hier, wir fühlen uns hier 1000-mal wohl, wir wollen hier auch bleiben und wir wollen dafür sorgen, dass dieses Tal wieder so schön wird wie vorher. Und gerade solche Meldungen wie jetzt zurzeit mit den Unwettern, die führen natürlich dazu, dass der ein oder andere Angst bekommt. Und ja, Angst ist in Ordnung, aber wir müssen auch immer daran denken, auch früher gab es Gewitter, auch früher gab es Situationen, in denen wir vielleicht auch mal ein wenig Wasser auf der Straße hatten. Aber wir können jetzt nicht jedes Mal, wenn irgendwo eine Meldung kommt für ein Gewitter, davon ausgehen, dass wir so etwas erleben, wie wir es am 15. Juli erlebt haben. Und deswegen ist meine persönliche Bitte, Leute, bleibt auf dem Boden und wir sollten alle darüber nachdenken, wenn wir jedes Mal zusammenzucken, wenn es irgendwo ein Gewitter gibt, dann wohnen wir vielleicht besser woanders, aber ich möchte gerne hier wohnen bleiben.
Im Nachgang des von Ihnen gerade angesprochenen 15. Juli ist viel Hilfe versprochen worden, öffentlichkeitswirksam auch, vom Bund, vom Land. Ihr Fazit bisher dazu?
Die Hilfe war auf jeden Fall 100% bei den privaten Helfern und vor allen Dingen hat mich unsere Jugend total überreicht. Wir hatten so viele tolle junge Menschen, die uns hier von morgens bis abends geholfen haben. Das war einfach wunderbar. Wo es ein klein bisschen klemmt ist, ganz sicherlich in der Hilfe des Landes. Da sind mit Sicherheit Defizite, die zu beheben sind. Aber da müssen dann auch entsprechend die Gespräche geführt werden. Und ich hoffe eins, dass, ich sag mal, gerade das Land nicht nur immer erzählt und verspricht, sondern auch hilft.
Haben Sie das Gefühl, dass das Land da hilft und das Ahrtal nicht vergessen wird?
In Teilen ja, in Teilen nein. Ich kann es nicht generell so betiteln, aber in Teilen gibt es die Hilfe, aber in Teilen gibt es die Hilfe auch nicht. Vor allen Dingen würde ich mir wünschen, gerade vom Land, dass man an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein wenig Bürokratie mal beiseite legt und über konventionelle Lösungen oder pragmatische Lösungen nachdenkt.
Rolf Schmidt, Bundespolizist, derzeit Abgeordnet ins Ahrtal im nördlichen Rheinland-Pfalz. Ganz lieben Dank, Herr Schmidt, für das Gespräch.
Gerne.
Wir blicken um 23 und gleich 23 auf den Krieg in der Ukraine. Seit Monaten, bereits kurz nach ihrem Einmarsch in die Ukraine im Februar, hatten russische Truppen begonnen, die Stadt Mariupol am Asowschen Meer zu belagern. Wir erinnern uns, Bilder einer zerstörten Geburtsklinik gingen um die Welt. Wochenlang harrten Zivilisten in Kellern aus, selbst Trinkwasser fehlte in der umkämpften Stadt. Erst nach vielen gescheiterten Anläufen wurden Zivilisten aus der Stadt evakuiert. Zuletzt hatten sich die russischen Angriffe auf das Stahlwerk konzentriert, in dessen weitläufigen Kellerräumen sich die letzten Verteidiger der Stadt verschanzt hatten. Nun hat Russland gemeldet, das Stahlwerk Azovstal ist unter russischer Kontrolle. Alle Kämpfer hätten sich ergeben. Die Meldung ist wenige Stunden alt. Wir nehmen dies zum Anlass, darauf zu gucken, wie sehr Zivilisten in unter Russland besetzten Gebieten in der Ukraine gefährdet sind. Darüber berichtet Rebecca Barth.
Kurze, blond gefärbte Haare, tätowierte Arme. So kennen viele Ukrainer Julia Pajewska, eine Sanitäterin, die schon 2014 im Krieg in der Ostukraine Menschenleben gerettet hat. Seit 2 Monaten fehlt von ihr jede Spur. Jetzt liegen der Nachrichtenagentur AP 256 Gigabyte Videomaterial vor. Sie stammen von Pajewskas Helmkamera und zeigen die ersten Kriegswochen in Mariupol. Auf vielen Stunden ist zu sehen, wie die Frau verletzte Zivilisten behandelt, darunter auch 2 kleine Kinder, Geschwister. Die Eltern der beiden sind in Mariupol getötet worden. Dann zeigt das Material, dass es auch der kleine Junge nicht schafft. Julia Pajewska verlässt den Raum und tritt nach draußen. Es ist stockdunkel. Sie sagt zu einem Mann, der auf den Bildern nicht zu erkennen ist, der Junge ist tot. Das Mädchen wird noch reanimiert. Vielleicht überlebt sie. Bei ihr ist oft auch Sergej Chernobrivets. Auch er ist Sanitäter und sagt der Nachrichtenagentur AP, sie ist eine Sanitäterin, unpolitisch. Sie hilft allen, die es brauchen. Auch russischen Soldaten, das belegen die Videos. Doch am 21. März berichten russische Medien von der Festnahme der Sanitäterin. Sie wird als Mitglied des aus russischer Sicht rechtsradikalen Azov-Regiments dargestellt. Zu dem Fall äußert sich die Menschenrechtlerin Nadja Dobryanska im Interview mit der ARD. Es ist offensichtlich, dass sie kein Mitglied des Bataillons war und es spielt auch keine Rolle, wenn sie es wäre. Denn sie ist eine freiwillige Sanitäterin, also ist sie auf jeden Fall keine Soldatin. Dobryanska geht davon aus, dass Julia Pajewska irgendwo in Russland festgehalten wird. Wo sie sich genau befindet, ist nicht bekannt. Seit 2 Monaten gibt es von ihr kein Lebenszeichen mehr. Der Fall ist kein Einzelschicksal. In den von Russland besetzten Gebieten sind Zivilisten in großer Gefahr. Vor allem diejenigen, die zivilgesellschaftlich aktiv sind oder offizielle Posten in den Städten und Dörfern innehatten. Wer wieder entlassen wird, kann Nadja Dobryanska erzählen, was er in Haft erlebt hat.
They can be deprived of food and drink.
Ihnen wird Essen und Trinken vorenthalten, sie werden geschlagen und gefoltert. Einige Frauen berichten, dass ihnen mit Vergewaltigung gedroht wurde, andere berichten von Scheinexekutionen. Wie viele Menschen bisher in den besetzten Gebieten inhaftiert und gefoltert wurden, ist nicht zu ermitteln. Die ukrainische Ombudsfrau für Menschenrechte gibt an, über 1 Million Menschen sei nach Russland deportiert worden. Und manchmal gibt es auch in pro-russischen Telegram-Kanälen Hinweise darauf, wie das Leben unter russischer Besatzung zu sein scheint.
Berichtet Rebecca Barth. Nicht erst seit seinen umstrittenen Aussagen zum Ukraine-Krieg in der New York Times steht Altkanzler Gerhard Schröder immer mehr in der Kritik. Der 78-Jährige ist für den Aufsichtsrat des russischen Energiekonzerns Gazprom nominiert und für die Gazprom-Tochtergesellschaft Nord Stream und Nord Stream 2 als führender Lobbyist tätig. Nun hat Schröder angekündigt, zumindest nicht mehr für Rosneft arbeiten zu wollen. Georg Schwarte zu den Hintergründen.
Jetzt also doch. Monatelang haben sie den Ex-Kanzler gebeten, bekniet, ihm zugeredet, am Ende sogar beschimpft, endlich seine Posten bei russischen Energiekonzernen abzugeben. Jetzt die dürre Mitteilung vom Moskauer Konzern Rosneft. Schröder habe dem Konzern mitgeteilt, dass es ihm unmöglich sei, sein Mandat im Aufsichtsrat zu verlängern. Der Regierungssprecher Hebestreit in Berlin reagiert kurz und überrascht.
Erstmal nehmen wir diese Nachricht zur Kenntnis. Ich habe auch nur Agenturnachrichten dazu im Augenblick vorliegen.
Allerdings hatte es just gestern Abend den letzten öffentlichen Appell gegeben. Schröder möge endlich seine unseligen Jobs bei russischen Unternehmen niederlegen. Aus dem Munde eines seiner Nachfolger. Olaf Scholz war in Den Haag, stand neben dem niederländischen Premier und schob am Ende einer Stellungnahme das hinterher.
Übrigens ist mir noch eine Sache wichtig, wenn ich die gern loswerden darf. Es wäre am allerbesten, Gerd Schröder würde seine Posten niederlegen.
Das Allerbeste in dieser Sache scheint jetzt eingetreten. Zumindest den lukrativen Posten als Aufsichtsratschef beim Konzern Rosneft will Schröder nicht verlängern. Mit ihm scheidet zugleich auch der deutsche Geschäftsmann Matthias Warnig aus dem Aufsichtsrat aus. Seit Dezember 2005 war Schröder ununterbrochen in verschiedenen Positionen auf der Gehaltsliste russischer Energieunternehmen. Was ihn jetzt ausgerechnet heute dazu bewog, zu verzichten, unklar. Wobei verzichten, sagte Schröder einst, habe er ja gelernt.
Ich kann schon verzichten, das habe ich in meinem Leben lernen müssen. Gut verlieren?
Offenbar nicht wirklich. Auch deshalb hat Schröder laut Spiegel jetzt den Verfassungsrechtler Michael Nagel aus Hannover beauftragt, auf Rechtmäßigkeit zu überprüfen, was der Haushaltsausschuss gestern beschloss. Dem Ex-Kanzler sein Büro, seine Mitarbeiter die Reisekostenerstattung zu streichen. Nur Personenschutz und Versorgungsbezüge sollen bleiben. Das übrigens fand Olaf Scholz gestern völlig in Ordnung.
Die Entscheidung des Deutschen Bundestages im Hinblick auf den früheren Bundeskanzler ist folgerichtig. Weitere halte ich aktuell nicht für erforderlich.
Aber eben diese möglichen weiteren Entscheidungen könnten für Schröder der Anlass gewesen sein, heute auf seinen lukrativen Job in Russland zu verzichten. Das EU-Parlament nämlich hatte sich gestern per Resolution dafür ausgesprochen, Schröder auf eine EU-Sanktionsliste zu setzen. das wiederum hätte, würden Kommissionspräsidentin von der Leyen und Außenbeauftragter Borrell dem Nachkommen durchaus schmerzhafte Konsequenzen für den Altkanzler, eingefrorene Konten, mögliche Reisebeschränkungen bis hin zum Auftauchen auf einer No-Fly-List. Jetzt also der Verzicht des Ex-Kanzlers. Katharina Dröge, grüne Fraktionschefin, nimmt es, sagen wir, zur Kenntnis.
Also es ist natürlich richtig, dass Herr Schröder seinen Posten bei Rosneft räumt. Er muss sich allerdings fragen lassen, warum er das so spät tut. Aus meiner Sicht tut er das zu spät.
Noch hat er übrigens zudem Führungspositionen in den Pipeline-Projekten Nord Stream inne. Über einen Rückzug dort ist bisher nichts bekannt.
Jörg Schwarte berichtete, das tolle Wetter, der schöne Ausblick über das Rheintal wollten sogar nicht zu den schweren Themen passen, die die Finanzminister der G7-Staaten in den vergangenen Tagen auf dem Petersberg nahe Bonn zu besprechen hatten. Vorneweg und im Fokus der Krieg in der Ukraine. Klar ist nun, Kiew kann mit zusätzlichen kurzfristigen Budgethilfen in Höhe von knapp 9 Milliarden Euro rechnen. Darauf haben sich Christian Lindner und seine Kollegen verständigt. Unter anderem soll das Geld dabei helfen, die grundlegenden staatlichen Leistungen des kriegsgebeutelten Landes aufrechtzuerhalten. Jörg Münchenberg berichtet.
Die 7 führenden Industrienationen wollen die Ukraine weiter finanziell unterstützen. Zum Abschluss ihres Treffens auf dem Petersberg bei Bonn wurde vereinbart, zusätzlich noch einmal 9,5 Milliarden Dollar, also umgerechnet knapp 9 Milliarden Euro, zu mobilisieren, die wiederum zur Stabilisierung des Staates verwendet werden sollen. Die USA werden davon mit 7,5 Milliarden Dollar den Löwenanteil beisteuern. Deutschland als Gastgeber der G7 hat 1 Milliarde Euro an direkten Zuschüssen zugesagt, die bereits im laufenden Haushalt verbucht worden sind. Entsprechend zufrieden zeigte sich am Ende Finanzminister Christian Lindner, FDP.
Die Erwartungen wurden übererfüllt. Und der Internationale Währungsfonds ist jetzt viele Sorgen ärmer.
Allerdings handelt es sich bei den 9,5 Milliarden Dollar nicht ausschließlich um Zuschüsse, wie eigentlich von Deutschland angestrebt. 1 Milliarde seien Garantien oder Kredite, hieß es ergänzend aus dem Finanzministerium. Rechnet man bereits zugesagte Gelder seit Jahresbeginn dazu, dann belaufen sich die Finanzhilfen auf insgesamt rund 19,8 Milliarden Dollar. Im Vorfeld des Treffens war allerdings darauf hingewiesen worden, dass die Ukraine für die nächsten 3 Monate rund 15 Milliarden Dollar benötige. Dieses Ziel wird jetzt aber nur unter Berücksichtigung der Zahlungen etwa durch den Internationalen Währungsfonds erreicht. Dennoch sei es nicht notwendig, so Lindner, dass die Staats- und Regierungschefs der G7 bei ihrem Treffen im Juni auf Schloss Elmau noch einmal nachbessern müssten.
Also wir gehen davon aus, dass zusammen mit den internationalen Organisationen, dass wir für die voraussehbare Zukunft jetzt die Liquiditätsversorgung der Ukraine managen können, auch unter Einbeziehung des Know-hows des Internationalen Währungsfonds. Ich sehe keine Notwendigkeit, dass in Elmau jetzt noch eine signifikante weitere Fundraising-Runde erfolgt.
Aber auch über die Finanzierungsquellen zum künftigen Wiederaufbau des Landes ist auf dem Treffen gesprochen worden. Vieles davon ist aber noch äußerst vage, etwa ob dazu auch eingefrorene Gelder, etwa der russischen Zentralbank, herangezogen werden könnten. Neue Gemeinschaftsschulden der EU für einen Ukraine-Wiederaufbaufonds, wie er derzeit in Brüssel diskutiert wird, lehnte Lindner heute klar ab. Ein weiteres wichtiges Thema für die G7-Finanzminister, die hohe Inflation und mögliche Gegenmaßnahmen. Lindner verwies dabei auch auf die große Verantwortung der Notenbanken, wusste dabei aber auch Bundesbankpräsident Joachim Nagel an seiner Seite, der auf die sich abzeichnende Zinswende der Europäischen Zentralbank verwies.
Wenn dann die Nettoanleihekäufe abgeschlossen sind, womöglich kann dies im Juni der Fall sein, sehe ich dann alsbald den Zeitpunkt gekommen für eine erste Zinsanhebung. Das könnte womöglicherweise dann schon im Juli passieren. Und weitere Zinsschritte könnten dann zeitnah folgen.
Gleichzeitig hatte Nagel den Finanzminister zuvor wissen lassen, dass sich die Notenbanken ihrer Verantwortung sehr wohl bewusst seien. Ein kleiner Seitenhieb und zugleich der deutliche Hinweis, dass die Geldpolitik weiterhin allein Sache der Zentralbanken ist.
Berichtet Jörg Münchenberg. 23.34 Uhr, Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung Das war der Tag. Wir machen weiter mit den Kurzberichten. Russland hat neue Militärbasen angekündigt. Christina Nagel.
Gleich 12 neue militärische Einheiten und Abteilungen sollen im Westen des Landes entstehen. Die Vorbereitungen dafür liefen bereits, erklärte Verteidigungsminister Shoigu auf einer Sitzung mit ranghohen Vertretern seines Ministeriums und des Militärs. Russland reagiere damit auf die gestiegene militärische Bedrohung an seinen westlichen Grenzen. Immer häufiger seien in den vergangenen Jahren amerikanische Kriegsschiffe in der Ostsee aufgetaucht, kritisierte Shoigu. Es gebe mehr Flüge strategischer US-Bomber über Europa und immer größere Manöver, die die USA dazu nutzten, weitere Truppen auf den europäischen Kontinent zu verlegen. Dass nun auch noch Schweden und Finnland eine NATO-Mitgliedschaft beantragt hätten, sorge für weitere Spannungen, weshalb man nun angemessene Gegenmaßnahmen ergreife. Er ließ offen, wie eine mögliche Bewaffnung der 12 neu zu bildenden Einheiten aussehen könnte und wo sie stationiert werden. Im russischen Parlament wurde unterdessen eine Gesetzesinitiative eingereicht, die es künftig auch über 40-Jährigen möglich macht, sich bei der Armee zu verpflichten.
Die Ukraine erhält erste Gepard-Panzer im Juli. Kai Küstner.
Versprochen und zugesagt sind die Gepard-Panzer schon seit mehr als 3 Wochen. Doch wann sie geliefert werden und ob überhaupt, darüber war in den letzten Tagen gerätselt worden. Nun gibt es einen Zeitplan. Ab Mitte Juli sollen die ersten 15 von der Bundeswehr ausgemusterten Flugabwehrpanzer einsatzbereit sein, wie das Verteidigungsministerium dem ARD-Hauptstadtstudio bestätigte. Weitere 15 könnten im Lauf des Sommers folgen. Auch soll die Bundeswehr bei der nötigen Ausbildung der ukrainischen Kräfte Hilfestellung leisten. Ebenso werden von deutscher Seite 59.000 Schuss Munition zur Verfügung gestellt. Ihr ukrainischer Amtskollege habe im Gespräch mit ihr ausdrücklich den Wunsch nach schnellstmöglicher Lieferung der Gepard-Panzer sowie der Munition bekräftigt, sagte Verteidigungsministerin Christine Lamprecht der deutschen Presseagentur und fügte wörtlich noch an: Ich begrüße diese klare Entscheidung ausdrücklich. Der Gepard ist eine wirkungsvolle Waffe, die auch eine erhebliche Abschreckungswirkung hat, etwa zum Schutz kritischer Infrastruktur. Somit wären die Geparden nach den 7 zugesagten Panzerhaubitzen die ersten schweren Waffen, die Deutschland direkt aus seinen Beständen an die Ukraine liefert. Grundsätzlich hatte der Rüstungshersteller Krauss-Maffei-Wegmann, bei dem die Flugabwehrpanzer auf dem Hof stehen, bereits grünes Licht von der Bundesregierung bekommen. Doch auch aus Mangel an Munition war lange ungewiss, ob die Lieferung tatsächlich erfolgen würde.
Wir kommen zur Börse, wie es in Frankfurt aussah, Nikolaus Buschlüter.
Eigentlich steuerte der DAX auf einen ziemlich guten Wochenausklang hin. 2% lag er zeitweise schon im Plus, angetrieben von der Nachricht, dass die chinesische Regierung einen wichtigen Zinssatz gesenkt hatte, um die heimische Konjunktur anzukurbeln. Vor allem deutsche Autowerte verkauften sich gut. Doch zum Tagesende hin fuhren dem deutschen Kursbarometer, wie so oft diese Woche, die Börsen an der Wall Street in die Parade. In New York ächzten die Anleger immer noch unter der Furcht höherer Zinsen. Diese könnten unter Umständen die Konjunktur abwürgen. Deshalb sind US-Anleger hypernervös und werfen Aktien ab wie unnötigen Ballast. Das wiederum zog den DAX nach unten. Er schließt trotzdem mit einem Plus von 0,7% gegenüber gestern, aber unter der 14.000er Marke bei 13.981 Punkten. Über die Woche gesehen bleibt der DAX fast unverändert. Besonders stark legten auf dem Frankfurter Parkett Papiere des Kochbox-Lieferanten HelloFresh zu, mit über 2%. Analysten vermuten, dass hier Schnäppchenjäger zugegriffen haben, da Aktien von HelloFresh in den vergangenen Monaten hohe Verluste erlitten hatten und damit günstig waren. Auch für die nächste Woche erwarten Analysten eine sogenannte Schaukelbörse, also einen ständigen Wechsel zwischen Absturz und Erholung. Der Euro steht bei $1,0557.
Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, SPD, sie steht schon länger in der Kritik. Nun rückt sie wegen einer Personalie in den Fokus. Sie gehe davon aus, so Lambrecht, dass ihre Kabinettskollegin Nancy Faeser in die hessische Landespolitik zurückkehren wird. Ob das dann wiederum bedeutet, dass Lambrecht womöglich anstelle Faesers Bundesinnenministerin werden könnte? Stefan Dietjen drüsselt auf.
Hat Olaf Scholz gleich 2 Ministerinnen, die nur noch auf Abruf auf ihren Posten sitzen und längst andere Ziele anstreben? Nach heftiger Kritik an Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht war öffentlich darüber spekuliert worden, der Kanzler könne nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen eine Kabinettsumbildung vornehmen und für einen Neuanfang an der Spitze des Verteidigungsministeriums sorgen. Trotz herber Wahlniederlage und erneuten Vorwürfen gegen die Verteidigungsministerin aber hielt Scholz bis jetzt an ihr fest. Nun feuert Lambrecht selbst die Personalspekulationen wieder an, und zwar mit Blick auf ihre Kollegin an der Spitze des Bundesinnenministeriums. In einem Interview mit dem Nachrichtenportal T-Online sagte Lambrecht, sie setze darauf, dass Nancy Faeser im nächsten Jahr Spitzenkandidatin der SPD bei der Landtagswahl in Hessen werde. Das ist insoweit keine Überraschung, als Faeser erst vor knapp 2 Wochen als Vorsitzende des hessischen SPD-Landesverbandes wiedergewählt wurde. Beobachter werteten ihre erneute Kandidatur als deutliches Zeichen der Bereitschaft, von der Bundes- wieder in die Landespolitik zu wechseln und sich 2023 um die Nachfolge von CDU-Ministerpräsident Bouffier zu bewerben. Ungewöhnlich aber ist, dass nun ausgerechnet die selbst in die Defensive geratene Bundesverteidigungsministerin offen ausspricht, was bis dahin nur Mutmaßung in den Medien war. Muss sich Olaf Scholz also eine neue Innenministerin suchen?
Dazu kann ich Ihnen sagen, das steht überhaupt nicht an,
erklärt heute in Berlin der Sprecher des Bundesinnenministeriums Maximilian Kall.
Ich kann Ihnen sagen, für die Bundesinnenministerin führt ihr Amt mit voller Kraft aus und hat keine Absicht, daran etwas zu ändern.
Lagen also alle, die Nancy Faesers landespolitisches Engagement als Vorbereitung einer Kandidatur bei der Landtagswahl interpretierten, falsch? Und hat sich auch die Bundesverteidigungsministerin getäuscht, als sie sagte, sie setze auf einen Wechsel ihrer Kabinettskollegin nach Hessen?
Ich kann Ihre Schlüsse überhaupt nicht teilen und kann den Worten der Ministerin auch überhaupt nichts hinzufügen,
antwortet schmallippig der Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums auf Fragen nach den Interviewäußerungen seiner Chefin. Frage in der turnusmäßigen Regierungspressekonferenz also an Steffen Hebestreit, den Sprecher des Bundeskanzlers.
Es gibt die Unterstellung, dass Frau Faeser ihr Amt aufgeben wolle, und dann höre ich aus dem Bundesinnenministerium, dass es solche Pläne nicht gibt.
Der Regierungssprecher referiert damit nicht mehr als das, was vorher die Sprecher der Ministerinnen erklärt haben, fügt dann aber auf Nachfrage auch hinzu:
Ich kenne keinerlei Pläne einer Regierungsumbildung, weder jetzt noch in Zukunft.
Tatsache indes bleibt, dass Verteidigungsministerin Lambrecht mit ihrer indirekten Ankündigung eines Wechsels von Nancy Faeser nach Hessen auch eine Regierungsumbildung in den Raum gestellt hat. Spätestens zur Landtagswahl im Herbst nächsten Jahres, eher früher mit der förmlichen Erklärung einer Kandidatur Faesers. Ein persönliches Motiv hat ihre Berliner Kabinettskollegin Christine Lambrecht gleich mitgeliefert. Es sei kein Geheimnis, dass sie sich immer für die Rechts- und Innenpolitik interessiert habe, sagte sie im T-Online-Interview. Noch bis kurz vor der Regierungsbildung Ende letzten Jahres war Lambrecht fest davon ausgegangen, dass sie Innenministerin werde. Der Ruf ins Verteidigungsministerium war auch für sie vollkommen überraschend gekommen. Die scharfe und immer wieder ins Persönliche gehende Kritik an ihrer Amtsführung hat seitdem immer wieder die Spekulation genährt, ein Wechsel Nancy Faesers nach Hessen könne für Christine Lambrecht doch noch die Tür zum Wunschministerium für Inneres und Heimat öffnen.
Aus Berlin berichtet Stefan Dietjen. Wir bleiben in Berlin. Viel wurde in den vergangenen Tagen und Wochen diskutiert. Nun hat der Bundesrat Nägel mit Köpfen gemacht und heute Nachmittag abschließend über eine ganze Reihe von Gesetzesvorhaben der Ampelkoalition beraten. Die Bürgerinnen und Bürger sollen entlastet werden. Steuern, Energie und Verkehr bringen Familien und ärmeren Menschen Entlastung. Nadine Lindner mit den Einzelheiten.
Das 9-Euro-Ticket kommt, die Debatte rund um die Finanzierung des Nahverkehrs bleibt. Das zeigte die Bundesratssitzung am Vormittag, denn viele Ländervertreter stimmten dem 9-Euro-Ticket nur mit Grummeln zu. Christian Bernreiter, CSU-Verkehrsminister in Bayern.
Wir wollen dieses 3x9-für-90-Ticket unserer Bevölkerung nicht vorenthalten. Darum stimmt auch Bayern mit geballter Faust diesem Antrag zu.
Der Bundesrat billigte die Änderungen des Regionalisierungsgesetzes, das für das 9-Euro-Ticket 2,5 Milliarden Euro für die Länder vom Bund vorsieht. Weitere 1,2 Milliarden Euro dienen dazu, Einnahmeausfälle durch die Corona-Pandemie zumindest teilweise auszugleichen. FDP-Bundesverkehrsminister Volker Wissing ist zuversichtlich. Viele, die bisher wenig mit dem ÖPNV zu tun gehabt hätten, wollten wegen des 9-Euro-Tickets Bus und Bahn in den kommenden 3 Monaten eine Chance geben.
Der ÖPNV ist in aller Munde. Und das ist gut, dass über ihn gesprochen wird. Und die Bürgerinnen und Bürger sprechen positiv, haben Lust, ihn auszuprobieren.
Trotz aller Befürchtungen, dass das 9-Euro-Ticket auch Opfer seines eigenen Erfolgs werden könnte. Mit knallvollen Bussen und Bahnen, vor allem auf touristischen Strecken, steht Wissing zu dieser Idee. Mit dem verbilligten Ticket wird ein Beschluss des Koalitionsausschusses von Ende März umgesetzt. Es ist Teil des 2. Entlastungspakets. Auch wenn die Kosten für das 9-Euro-Ticket nun vom Bund an die Länder erstattet werden, ist der Finanzkonflikt noch lange nicht vom Tisch. Denn die Länder, die laut Grundgesetz für die Organisation des Nahverkehrs auf Schiene und Straße zuständig sind und dafür Geld vom Bund in den Regionalisierungsmitteln bekommen, wollen mehr finanzielle Mittel. Als Ausgleich für Mehrkosten für Energie und Personal fordern die Länder 1,5 Milliarden Euro vom Bund. Denn auch sie leiden unter Inflation und hohen Preisen. Ihre Angst, wenn die Kosten steigen und die Finanzierung stagniert, könnten nach dem Sommer Linien ausgedünnt oder Ticketpreise erhöht werden. Der Werbeeffekt des 9-Euro-Tickets wäre dahin. Guido Bermann, SPD-Verkehrsminister in Brandenburg.
So gut gemeint die Idee des 9-Euro-Tickets ist, wenn wir nicht gleichzeitig die finanzielle Grundlage des ÖPNV-Systems stärken, wird dieses Angebot ein reines Strohfeuer.
Denn es steht fest, auch nach dem Abschluss der Haushaltsverhandlungen vom Bundestag, das zusätzlich geforderte Geld vom Bund kommt jetzt nicht. FDP-Verkehrsminister Volker Wissing.
Ich weiß, wichtige Fragen zu den Regionalisierungsmitteln und zur Zukunft des ÖPNV sind noch offen. Aber wir haben vereinbart, dass wir diese Fragen zu einem anderen Zeitpunkt klären.
Der grüne Verkehrsminister Winfried Herrmann aus Baden-Württemberg macht klar, der Ärger ist nicht abgeräumt.
Ich kann Ihnen aber sagen, wir werden wiederkommen zum Haushalt 2023.
Der Verkehrsminister aus Schleswig-Holstein, Bernd Buchholz, gab seinem liberalen Parteifreund Volker Wissing noch folgende Kritik mit auf den Weg.
Wer in den Koalitionsvertrag in Berlin reinschreibt, dass eine massive Ausweitung der Möglichkeiten, Menschen auf der Schiene oder im ÖPNV zu transportieren, mit einer bis zu Verdopplung der Passagierzahlen ausruft und angibt als Ziel, der muss sich auch fragen, wie das finanziert werden soll.
Das Raufen ums Geld für den ÖPNV wird zu den nächsten Haushaltsverhandlungen also weitergehen.
Nadine Lindner berichtet. Der Bundestag hat grünes Licht gegeben für eine Verstärkung der UN-Stabilisierungsmission MINUSMA im westafrikanischen Krisenstaat Mali. Johannes Kuhn.
Das Verhältnis zwischen der malischen Militärjunta und Europa befindet sich auf einem Tiefpunkt. Als verlässlicher Partner gilt das westafrikanische Land nicht mehr. Aus dem angespannten Verhältnis zieht die Ampelregierung für die beiden Bundeswehreinsätze unterschiedliche Schlüsse. So soll das Mandat im Rahmen der UN-Blauhelm-Mission MINUSMA verlängert werden und nach dem anstehenden Abzug der Franzosen sogar aufgestockt. Maximal 1.400 statt 1.100 Bundeswehrangehörige werden dann dort künftig stationiert. Die zusätzlichen Soldaten sollen unter anderem Sanitätsaufgaben von den Franzosen übernehmen. Die grünen Außenpolitikerin Merle Spellerberg, jüngst mit Außenministerin Annalena Baerbock in der Region unterwegs, rechtfertigt die Aufstockung mit dem Schutz der Zivilbevölkerung.
Wenn die Frauen, die ich unter anderem in Gao treffen durfte, eins deutlich gemacht haben, dann ist es Folgendes. Es ist schwer, sich sicher zu fühlen, wenn die Welt um einen herum von Terror, von organisierter Kriminalität bestimmt ist.
Ohne Sicherheit keine Entwicklung, so lautet weiterhin das Argument. Obwohl sich die Sicherheitslage in Mali in den vergangenen Jahren stetig verschlechtert hat. Auch für UN-Soldaten. Seit 2013 wurden 260 Blauhelme im Einsatz getötet. Die Sicherheitslage der Bundeswehrsoldaten und Soldatinnen ist der Grund für eine Rückzugsklausel, die im Mandat verankert ist. Denn wenn Frankreichs Streitkräfte im Sommer Mali verlassen, nehmen sie auch die Kampfhubschrauber zur Nahverteidigung mit. Die Bundeswehr selbst hat keine Kapazitäten für Kampfhubschrauberverschickungen. Es liege deshalb an den Vereinten Nationen, hier den benötigten Ersatz zu organisieren, fordert die Bundesregierung. Wenn nicht, könnten die Bundeswehrsoldaten sogar abgezogen werden, so die Drohung. Die Rückzugsklausel sei ein Fehler, sagt CDU-Verteidigungspolitiker Johann Wadephul.
Wollen Sie ernsthaft im August über 1000 Soldatinnen und Soldaten zurückziehen, Hals über Kopf, die UN ohne diese Aufklärungskräfte zurücklassen? Ich kann nur sagen, das ist eine abenteuerliche Vorstellung.
Abenteuerlich? Verantwortungsbewusst sei das, entgegnet SPD-Außenpolitiker Nils Schmid.
Sie wollen doch nicht ernsthaft als CDU-CSU-Fraktion den Einsatz fortsetzen, wenn die Sicherheit und die medizinische Versorgung unserer Soldaten nicht mehr gewährleistet ist.
Während die Union dem Mandat trotz einiger Kritikpunkte zustimmte, lehnten AfD und Linke die Verlängerung ab. Sie fordern den Abzug der Bundeswehr. So kritisierte Jan-Ralf Nolte von der AfD.
In dem winzigen Teil Malis, den wir irgendwie kontrollieren, da könnte ein Vakuum entstehen. Aber dieses Argument, das können wir doch nur gelten lassen. Wenn die Bundesregierung uns ein Konzept vorlegt, mit dem sich das perspektivisch mal ändert.
Und Ali Al-Dailami aus der Linksfraktion sprach von Realitätsverlust.
Anstatt sich das Scheitern einzugestehen und die Soldatinnen und Soldaten endlich nach Hause zu holen, wollen sie stattdessen weitere 300 in das Pulverfass Mali entsenden. Ich sage Ihnen, das ist nichts anderes als die Fortsetzung des bisherigen Scheiterns mit Ansage.
Johannes Kuhn berichtete, wir bleiben im politischen Berlin. So früh war man in den vergangenen Jahren selten fertig. Nach nicht einmal 15 Stunden Bereinigungssitzung hatte der Haushaltsausschuss des Bundestags am frühen Morgen verkündet, der Etat steht. Die Ampelkoalition will also in ihrem ersten vollen Regierungsjahr fast 140 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen. Volker Fintermer mit den Einzelheiten.
Es ging Schlag auf Schlag in der Bundespressekonferenz nach der nächtlichen Bereinigungssitzung der Haushälter. 4 Pressekonferenzen in Folge, vorneweg die der Opposition und erst zum Schluss die Partner der Ampelkoalition, die wie zu erwarten von einem erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen sprachen.
Der erste Ampelhaushalt ist davon gezeichnet, dass jede Fraktion ihre Schwerpunkte eingebracht hat, dass wir einander ergänzt haben und so zu einer soliden Haushaltspolitik gekommen sind.
Es ist wie bei einer Ampel. Jedes Licht leuchtet auch mal und hat seine Funktion. Aber am Ende sorgt es dafür, dass die Dinge geregelt werden und man vorankommt.
Betonten Dennis Rohde von der SPD und FDP-Politiker Otto Fricke. Der Bundeshaushalt für das laufende Jahr sieht nun Ausgaben von insgesamt rund 496 Milliarden Euro vor und damit noch mal fast 12 Milliarden Euro mehr, als Finanzminister Christian Lindner ursprünglich vorgesehen hatte. Aber zugleich soll die geplante Neuverschuldung von rund 139 Milliarden Euro eingehalten werden, weil der Bund auf der anderen Seite mit steigenden Einnahmen rechnet. Vor allem durch die Folgen des Krieges in der Ukraine und den Nachwirkungen der Corona-Pandemie ist der Haushalt durch Ergänzungsmaßnahmen zusätzlich angewachsen. Darunter fallen auch die Hilfen für Unternehmen und Bürger, um etwa den erheblichen Anstieg der Energiepreise und die hohe Inflationsrate abzufedern. Der Union reichen die Planungen der Ampelkoalition aber nicht hin.
Wir haben ein Entlastungspaket in einem Umfang von 40 Milliarden Euro vorgeschlagen,
sagt der Haushaltspolitiker der Union Christian Haase. Ein Haushaltspaket, mit dem weitere Entlastungen und weniger Schulden zugleich möglich gewesen wären, betont der Christdemokrat.
Wir hatten den Eindruck, dass Koalitionäre wenig eigene Akzente gesetzt haben. Und das andere ist das, was Oppositionsparteien halt immer passiert. Sie können noch so gute Vorschläge machen, die Regierung lehnt sie dann ab.
Die Ampelkoalitionäre aber sprechen von einer bewussten Täuschung der Öffentlichkeit durch die Union, weil in den Plänen der Christdemokraten 60 Milliarden Euro eingeplant sind, die die Union durch eine Klage vor dem Verfassungsgericht eigentlich gestrichen wissen will.
Und ich kann nicht etwas, was ich für verfassungswidrig und nichtig halte, nutzen, um damit in meinem eigenen Haushalt 60 Milliarden zu finanzieren,
erklärt FDP-Politiker Fricke. Dieser vollmundige Antrag zur später Stunde habe alle überrascht. Derweil beklagt der Haushaltspolitiker der AfD, Peter Böhringer, dass Christian Lindner da weitermache, wo Olaf Scholz als Finanzminister aufgehört habe und die gigantische Neuverschuldung einfach fortführe. Etwa auch bei den weiter steigenden Ausgaben für die Gesundheitspolitik der Bundesregierung trotz des Abflachens der Pandemie.
Testzentren werden im Sommer offen gehalten, Impfzentren werden im Sommer offen gehalten, obwohl niemand es wirklich ernsthaft zurzeit braucht, jedenfalls nicht in großen Größenordnungen. Der Impfstoff wird mit Milliarden weiterhin gekauft, obwohl eigentlich wirklich niemand wissen kann, was im Herbst irgendwie an neuer Jahrhundertpandemie auf uns kommt.
Und Gesine Lötsch von der Linken spricht von einer falschen Ausrichtung des Haushalts angesichts der Dauerkrise, die arme Menschen besonders hart treffe. Und wenn im kommenden Jahr die Schuldenbremse wieder eingehalten werden soll, wie das der Finanzminister angekündigt hat,
dann gibt es nur zwei Möglichkeiten, Steuern erhöhen oder Sozialausgaben kürzen.
Auch das werde aller Voraussicht nach die Ärmeren im Land treffen, statt da das Geld abzuholen, wo es auch zu holen sei, bei den Vermögenden, betonte Lötsch. Im Bundestag soll der nun fertige Entwurf für das laufende Haushaltsjahr in der ersten Juniwoche verabschiedet werden. Bislang arbeiten alle Ministerien mit einer vorläufigen Haushaltsplanung. Die Verzögerungen sind der Bundestagswahl und dem Regierungswechsel im vergangenen Herbst geschuldet.
Volker Fintermer berichtete. 23.53 Uhr. Wir kommen zur Presseschau, zusammengestellt von Thorsten Funke, gesprochen von Agnes Pollner.
Es ist, so schreibt die FAZ, die größte Rabattaktion aller Zeiten. Es ist, so findet die TAZ, ein mutiges Experiment. Es ist ein vorübergehender, der Not geschuldeter Aktionismus, heißt es in der Allgemeinen Zeitung aus Mainz. Der Kölner Stadtanzeiger nennt es einen Fahrschein fürs Schlaraffenland und die Badische Zeitung aus Freiburg urteilt mit folgenden Worten über das heute beschlossene 9-Euro-Ticket. Gut gemeint, aber nicht durchdacht. Das Schnäppchen könnte zwar dem durch die Pandemie gebeutelten Nahverkehr neue Kundengruppen erschließen, aber dazu bräuchte es ein gutes, verlässliches Angebot. Ob die Verkehrsbetriebe dieses Versprechen halten können, ist fraglich. Nicht umsonst pochen sie auf mehr Geld für den Ausbau ihrer Verbindungen. Ähnlich klingt der Weser-Kurier. Wer in den nächsten 3 Monaten in übervollen, verdreckten Zügen nach einem Sitzplatz suchen muss, wird sich vermutlich nicht so schnell umstimmen lassen. Und auch die neue Osnabrücker Zeitung ist nicht begeistert. Wenn der Bund wirklich etwas für das Klima tun will, dann sollte er schnell und massiv in den Ausbau der Bahninfrastruktur investieren, anstatt ein Pilotprojekt vom Zaun zu brechen, das am Ende nur für Chaos und Ernüchterung sorgt. Die Freie Presse aus Chemnitz hält dagegen: Ja, auch jetzt wird es in Bussen und Bahnen vielerorts voll werden, aber das 9-Euro-Ticket wird auch eine gewaltige Werbewirkung entfalten. Es gibt sehr viele Leute, die in Regionen mit gut ausgebautem Bus- und Bahnnetz leben, aber trotzdem ständig Auto fahren. Wenn ein Teil von ihnen beginne, darüber nachzudenken, ob das in jedem einzelnen Fall die beste Wahl ist, dann wäre schon viel erreicht. Ein freundliches Urteil kommt auch vom Straubinger Tagblatt. Das 9-Euro-Ticket ist ein Experiment. Aber durch Experimente lassen sich bekanntlich auch neue Erkenntnisse gewinnen. Zum zweiten Thema. Die letzte Ausfahrt vor der kompletten Selbstdemontage. So nennt die Stuttgarter Zeitung den Rückzug von Altkanzler Schröder aus dem Rosneft, aus Aufsichtsrat. Die Hannoversche Allgemeine Zeitung notiert dazu: Schröder hat sich getäuscht. Nicht in irgendeinem Detail, sondern in einer für sein politisches Leben zentralen Frage. Rückwirkend fällt jetzt ein fahles Licht auf seine gesamte Amtszeit, auf die damals gewachsene ökonomische Abhängigkeit Deutschlands von Russland, ebenso wie auf die damals gewachsene politische Distanz Deutschlands zu den USA. Überfällig war der Schritt Schröders, so heißt es in der Süddeutschen Zeitung und weiter: Die öffentliche Selbstzerstörung seines Ansehens war so traurig anzusehen wie verstörend. Niemand konnte erklären, weshalb ein Mann, den einst ein herausragender politischer Instinkt gekennzeichnete, die Debatte laufen ließ, bis es zur Aberkennung seiner Privilegien kam.
Die Pressestimmen von morgen zusammengestellt von Thorsten Funke, gesprochen von Agnes Pollner. Vielen Dank dafür. Das war's von uns. Das war's mit Das war der Tag. Ein Hörtipp noch an dieser Stelle. Die Informationen am morgen früh mit Jasper Barnberg ab kurz nach 6. Unter anderem mit einem Interview mit Winfried Kretschmann, grüner Ministerpräsident von Baden-Württemberg, zum Modell Grün-Schwarz. Das Interview hören Sie um 7:15. Am Mikrofon war Daniel Heinrich. Danke fürs Zuhören. Bis bald.